Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbands und der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit OneFord Media. Ich bin Dennis Buchmann und habe auch heute wieder an meiner Seite Ferdinand von Stolzmann.
Moin, Dennis.
Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben auch zwei ganz spannende Gäste. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage zwei Europameisterinnen.
Ja, ich freue mich sehr. Fenja Poppe und Anton Brinkmann, ihr habt einiges gemeinsam, seid Hockey verrückt, spielt für den HTHC und wie Dennis meinte, frisch gebackene Europameister und Europameisterin. Willkommen.
Ja, moin, hi.
Hi. Fenja, gerade für dich sicherlich ein ganz besonderes Turnier, das erste Mal Nationalmannschaft und dann direkt vor heimischem Publikum in Berlin. Was waren das für Wochen für dich?
Das waren sehr aufregende Wochen, war eine ganz besondere Zeit. Ich glaube, jetzt so rückblickend kann man sagen, eins der größten Hockey-Ereignisse oder Events, die ich gespielt habe sowieso, aber auch das Erlebnis drumherum war einfach von der Mannschaft weg über die Halle was echt Besonderes.
Ihr wart auch generell ein sehr junges Team. Konnte man sich da mit anderen Spielern identifizieren, die auch zum ersten Mal dabei waren?
Gute Frage. Also wir kannten uns ja eigentlich alle so durch die ganze Bundesliga hinweg. Deshalb, also ja, wir waren ein junges Team. Also ein bisschen durchgemischt. Also ein paar Ältere waren ja auch dabei. Mit irgendwie viel Bundesliga-Erfahrung. Aber ich glaube, das Schönste an der ganzen Sache war, dass wir uns halt irgendwie alle kannten und uns darauf gefreut haben, mal zusammen zu spielen und dann so ein besonderes Turnier vor allem spielen zu dürfen.
Wie lief denn die Vorbereitung genau ab? Weil viel Zeit bleibt ja nicht zwischen den ganzen Bundesliga-Wochenenden. Gibt es überhaupt Lehrgänge in der Halle?
Nee, wir haben uns eine Woche vorher, also wir sind am Sonntag angereist, getroffen, hatten ein paar Trainingseinheiten zusammen, zwei Testspiele, einmal gegen die Jungs von den Wespen und einmal gegen Österreich und haben uns da versucht, in kürzester Zeit zu finden. Und dann ging das Turnier auch eigentlich schon los.
Würdest du dir vielleicht Lehrgänge in der Halle wünschen?
Nee. Wenn du mich so fragst, nein. Die Woche, die wir davor hatten, war natürlich die Besonderheit, uns schnellstmöglich zu finden. Aber andersrum war es irgendwie auch so, dass die Vorfreude auf das Turnier total da war und ist quasi dann von Trainings 1 bis Turnierstart und dann durch das Turnier weg einfach ja das Kribbeln da war und die Vorfreude, so dass man sich einfach aufs Turnier gefreut hat.
Inwiefern hat vielleicht auch die Vorfreude so ein bisschen Druck auf einen selbst ausgeübt, vor dem heimischen Publikum unbedingt liefern zu wollen?
Also ich glaube, ein bisschen Druck hast du immer, gerade als deutsche Nation im eigenen Land. Das, unser Ziel war klar, wir wollten den Titel gewinnen, aber wir hatten jetzt nicht so, also wir haben ihn zumindest in der Mannschaft nicht so groß verspielt, sondern die Vorfreude hat dem Ganzen irgendwie also überwogen, dass wir uns einfach auf das Turnier gefreut haben und den Titel gewinnen wollten.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Lockeres 3-0 oder hart umkämpftes 4-3?
Lockeres 3-0.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut.
7 Meter oder Penalty?
7 Meter.
Instagram, Facebook oder Snapchat?
Instagram.
Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Sparen oder Geld ausgeben?
Sparen.
Auch dir, lieber Anton, herzlichen Glückwunsch. Bist ja ein richtiger Hallenexperte. Du stehst im Tor, hast also das ganze Spiel vor dir und wenn ich es richtig gesehen habe, 2020 in Berlin gewonnen, Europameister schon gewesen, 2022 in Hamburg, da hat es glaube ich nur zum zweiten Platz gereicht und jetzt direkt 2024 in Belgien gewonnen. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, natürlich ist es in erster Linie mega cool und eine Riesenehre, dass man bei diesen ganzen Turnieren dabei sein darf und da mitwirken darf. Ja, natürlich, so ein Europameisterschaftstitel ist immer geil und ist immer ein cooles, ein sehr geiles neues Gefühl irgendwie. Jeder ist besonders auf seine eigene Art. Aber im Allgemeinen ist es halt einfach echt schon was, was man halt auch sein Leben lang mit sich tragen darf und was man immer wieder in Erinnerung behält.
Du bist ja ein ausgewiesener Routinier in der Halle. Wie war das mit deinen Mitspielern? Waren die auch schon in den Vorturnieren dabei?
Ja, unterschiedlich. Also ich habe jetzt ja die drei EMs mit drei komplett verschiedenen Teams gespielt. Jetzt die letzte war waren relativ viele dabei, die sich auch untereinander von der Feldnationalmannschaft schon kannten. Aber auch natürlich immer wieder dabei, ausgewiesene Hallenspezialisten an Spielern. Da haben wir eine Menge in der Bundesliga. Und daher kannte man sich vorher von den Spielen, man kannte sich teils aus der Jugendnationalmannschaft oder aus den Herren schon. Das ist ganz unterschiedlich, aber untereinander, wie ähnlich wie bei Fenja, kennt man sich halt auch einfach in der Bundesliga.
Und auch ihr habt ja keine lange Vorbereitungszeit gehabt. Mit welchem Gefühl bist du ins Turnier gestartet? War für dich klar, es kann wieder zum großen Wurf reichen?
Ja, wir hatten, wie die Damen auch, eine Woche vorher, glaube ich, haben wir uns getroffen und hatten uns in Köln getroffen. und da ein paar Trainings absolviert und dann in Belgien noch Vorbereitungsspiele gehabt. Natürlich hat man da dann erstmal so ein, zwei Tage Zeit zu sehen, wie läuft's, wie verstehen sich Leute untereinander, also nicht auf menschlicher Ebene, sondern auch auf spielerischer Ebene. Und da ist uns allen relativ schnell klar geworden, dass wir auf jeden Fall auch die Ambition haben und das Ziel haben, den Titel zu holen, weil es halt als deutsche Nation auch einfach bekannt ist, dass man etwas besser in der Halle ist als vielleicht manche andere Nationen oder einfach ein bisschen besser ausgebildete Spieler hat. Und deswegen war unser Ziel natürlich ganz klar, auch den Titel zu holen.
Die Erfolgsbilanz ist ja atemberaubend. Die Honamas haben bei 21 Austragungen 17 Mal einen Titel geholt. Hast es eben schon mal durchklingen lassen, also in der Halle noch stärker als im Feld. Was ist da für dich der wesentliche Treiber?
Ich glaube, es ist einfach das Niveau in der deutschen Hallenbundesliga, was andere Nationen nicht so haben, weil die halt nicht so viel Wert auf die Hallensaison legen und dadurch natürlich auch nicht so viel Zeit investieren in das Ganze drumherum, was in der Halle so passiert wie in Deutschland. Und von daher, glaube ich, sind die Spieler in Deutschland aber sehr, sehr gut ausgebildet und das macht es auch so stark und dann so leicht eine relativ gute Hallennation oder Hallennationalmannschaft aufzustellen.
Also ich frage mich da immer, wenn du es gerade meinst mit den Grundlagen und der starken Liga, klar in Argentinien, Australien würde ich auch nicht in der Halle spielen wollen, aber Niederlande und Belgien, wieso, weißt du das vielleicht auch, wird da nicht so sehr in die Halle investiert, obwohl es ja geografisch und auch vom Wetter dieselben Voraussetzungen sind wie hier?
Muss ja sagen, dass gerade auf belgischer Seite sicher die Hallennation Belgien, also die Nation Belgien in der Halle, deutlich besser und deutlich weiterentwickelt hat und dass aber auch alle anderen Nationen sich weiterentwickelt haben. Also ich erinnere nur, früher gab es Turniere, wo es total klar war, wer dieses Turnier vorher gewinnt. Und mittlerweile sind es ja echt enge Sachen, wo du bestimmt 4, 5 Teams hast, die oben mitmischen und die auch alle das Zeug dazu haben, wenn sie nur wollen. Bei den Holländern, die ja gar keine Hallennation jetzt mehr stellen, bin ich, glaube ich, informiert, dass das auch finanzielle Gründe hat. Was genau es jetzt ist, weiß ich aber nicht. Ich meine, das gehört zu haben. Und deswegen sind die ja jetzt erstmal aus dem ganzen Rennen außen vor. Aber ja, am Beispiel von Belgien und auch am Beispiel von Polen dieses Jahr in Belgien sieht man, dass die Nationen sich auch im Hallenhockey weiterentwickeln.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Lockeres 3:0 oder hart umkämpftes 4:3?
Lockeres 3:0.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut.
7 Meter oder Penalty?
7 Meter.
Instagram, Facebook oder Snapchat?
Instagram.
Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Sparen oder Geld ausgeben?
Ja, leider Geld ausgeben.
Rekordmeisterin seid auch ihr, Fenja, mit 17 Titeln, soweit wir richtig informiert sind. Es war generell dein erstes Mal DHB. Was hast du dir im Moment der Nominierung, als du es erfahren hast, gedacht?
Zuallererst habe ich mich erstmal natürlich total gefreut. Wir wussten ja zu Beginn der Hallensaison, dass es eine Longlist gibt. Da wusste ich, dass ich draufstehe. Ich wusste tatsächlich nicht, wer noch draufsteht. Ich wusste von meinen Mitspielerinnen aus meiner Mannschaft und ein, zwei anderen Spielerinnen. Aber wer im Endeffekt auf der gesamten Liste stand, wusste ich nicht. Und als ich dann, wir wurden angerufen, alle einzeln von Dominik Giskes angerufen worden bin, habe ich mich einfach wahnsinnig darauf gefreut, die Ehre haben zu dürfen, so ein Turnier spielen zu dürfen.
War das für dich überraschend oder warst du dir schon darüber bewusst, ich bin eine Hallenspezialistin, das kommt schon richtig so?
Ehrlich gesagt war ich total überrascht. Wer mich kennt, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich auf jeden Fall dabei bin. Ich habe mir vorgenommen, in der Hallensaison alles zu geben, so zu trainieren und zu spielen, dass ich mir danach nicht vorwerfen kann, ich hätte nicht alles gegeben. Das habe ich versucht und im Endeffekt bin ich froh darüber, dass ich nominiert worden bin.
Und das als Kapitänin, was ist das für ein Gefühl, plötzlich für die Nationalmannschaft nicht nur mit dabei zu sein, aufzulaufen, sondern auch wirklich die Verantwortung für das ganze Team zu tragen?
Ja, das war eine riesengroße Ehre. Auch damit habe ich nicht gerechnet. Wie gesagt, war ich auch nicht davon überzeugt, dass ich direkt dabei bin. Dann noch Kapitänin sein zu dürfen, war, ich habe mich total geehrt gefühlt und es war was ganz Besonderes. Aber war bei der Mannschaft auch nicht schwer, weil das einfach eine richtig tolle Truppe war, mit der wir das Turnier gespielt haben.
Weißt du noch, inwiefern das für dich begründet wurde, weil es auch für dich überraschend kam?
Da kannst du bestimmt nochmal Dom und Markus fragen, die können dir das bestimmt besser erklären. Aber hatten mich auf jeden Fall gefragt, ob sie mich gerne als Kapitänin für die Mannschaft hätten.
Der Verlauf des Turniers war für euch als Mannschaft fast schon reibungslos. Ich glaube, kein Spiel verloren, alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Dann im Halbfinale auch ein überragender Auftritt. Ich glaube, ein 7:0 war es gegen Österreich. Und dann das knappe Finale gegen Polen. Wie habt ihr das als Team dann auch geschafft, in entscheidenden Momenten ruhig zu bleiben?
Ja, wir haben uns, also was glaube ich, was ganz Besonderes an dieser Mannschaft war, wir haben uns am Sonntag ja getroffen und waren irgendwie nach 30 Minuten ein total cooles Team. Wir haben uns einfach super auf dieses Turnier gefreut und haben halt versucht, schnell eine Mannschaft zu werden und uns zu formen, aber das ging so wahnsinnig schnell und es hat einfach nur richtig Bock gemacht und dann haben wir uns halt von Spiel zu Spiel irgendwie nach vorne gehangelt, um zu gucken, wie finden wir uns schnell, wie spielen wir das Hockey, was wir spielen wollen und sollen und haben das dann auch gut hinbekommen. Also im Halbfinale haben wir natürlich ein sehr gutes und vor allem effektives Spiel gespielt. Aber im Finale, ich meine, da ist alles irgendwie möglich. Die Polen haben ein grandioses Spiel gemacht, haben wahnsinnig gut verteidigt. Aber wir wussten von unserer Qualität, von jeder einzelnen Spielerin. Und das haben wir von Anfang bis Ende irgendwie versucht durchzuziehen und sind auch cool geblieben. Hatten natürlich dann auch noch Laura Sänger dabei, die Nerven behalten hat und das Ding am Ende reingemacht hat. Und wir haben immer am Ende dran geglaubt. Und so war es natürlich umso schöner.
Du sprichst das entscheidende Tor in letzter Sekunde an. Weißt du noch, wo genau du auf dem Platz warst oder auf der Bank warst? Wie hast du das Tor erlebt zum 3:2?
Ja, also erstmal war ja halber Abpfiff, würde ich es mal sagen. Dann haben die Schiedsrichterinnen sich ja noch dafür entschieden, dass es Ecke war, was, wenn wir es jetzt nochmal angucken, auch berechtigt war. Und ich stand an der Bande mit den anderen Spielerinnen, die gerade draußen waren und es hat ja noch kurz gedauert. Ich glaube, es war eine Minute, gefühlt kam es mir vor wie 10 und habe einfach nur gesagt, komm Laura, knall das Ding bitte einfach rein und so war es halt irgendwie umso schöner mit so einer Schlussecke und den Emotionen dann auf dem Platz sprinten zu dürfen.
Anton, für euch war es ja ein bisschen stärker umkämpft, auch wenn ihr dann am Ende des Tages erfolgreich gewonnen habt. Ihr habt an eurer Seite auch ein sehr erfahrenes Trainerteam gehabt mit Rein van Eyck und Co-Trainer Tobi Hauke. Tobi war im letzten Jahr noch Mitspieler und jetzt Co-Trainer. Wie hat sich das angefühlt? Wie besonders war das?
Wer Tobi kennt, weiß, dass er sowohl auf dem Platz als auch, wenn er nur am Seitenrand steht, jetzt natürlich mit der Aufgabe als Co-Trainer, der ist einfach eine Persönlichkeit und der ändert sich auch nicht. Also der lebt diesen Sport und der war auch von der Seite genauso laut, wie er das Mal davor auf dem Feld war. Es war natürlich sehr besonders und es war für uns natürlich auch ein super Erlebnis, weil Tobi ja ein absoluter Hallenspezialist auch ist, über die letzten Jahre immer wieder gewesen. Und da war es echt cool, super besonders und total hilfreich, dass er dabei war. Aber es hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob er auf dem Platz oder neben dem Platz steht. Er ist und bleibt sehr vorpreschend mit seinen Ideen und mit seinen Meinungen. Also war schon sehr, sehr cool.
Da konntet ihr bestimmt von seinen Erfahrungen profitieren. Habt ihr auch vertieft Videoanalyse gemacht oder wie habt ihr euch auf die Spiele vorbereitet?
Ja, natürlich ist bei so einer Hallen-EM nie so viel Zeit wie beim anderen großen Feldturnier zum Beispiel. Also man hat teils zwei Spiele am Tag. Das heißt, die Trainer haben echt enorme Leistungen enorme Arbeit geleistet, was das Videomaterial angeht. Die haben sich nach dem Spiel schon wieder ans Schneiden gesetzt fürs nächste Spiel. Und ja auch, dass man teils am Abend davor noch nicht weiß, wer nächsten Tag im Halbfinale steht, weil das erst am Morgen entschieden wird, kann man halt auch, muss man halt schnell agieren. Und da haben wir aber auch trotz dessen, dass es alles so knapp aneinander lag, echt viel und gute Videoanalyse gemacht und haben da echt super Input von Rein und Tobi bekommen.
Ich glaube, das Halbfinale in Belgien gegen Belgien, viel mehr geht gar nicht. Nimm uns mal mit auf die Reise eurer Emotionen. Ihr habt ja gegen ein starkes Belgien wirklich das 5:4 kurz vor Schluss erst geschossen und das in einer vollen belgischen Halle. Wie war die Stimmung bei euch?
Also bei uns nach Abpfiff war die Stimmung natürlich Wahnsinn. Ja, es war ein super, super umkämpftes Spiel. Die Belgier, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, sind ja mittlerweile auch echt mit Hallenspezialisten irgendwie beschmückt und das hat uns halt nicht leicht gemacht. Auch die Halle, die natürlich total auf der belgischen Seite stand, die hat uns auch nicht so vereinfacht. Aber wir haben es dann doch irgendwie geschafft, durch unsere Qualität am Ende noch das Ruder irgendwie rumzureißen. Es war ein sehr holpriger Start, soweit ich mich noch erinnern kann. Aber ganz am Ende hat dann Gott sei Dank die Qualität so ein bisschen gesiegt. Und ja, es war Wahnsinn. Also wir hatten das ja mit dem Beispiel von Berlin 2020 genau andersrum. Da hatten wir die volle Halle, die auf unserer Seite war. Jetzt mal so eine Halle gegen sich zu haben, ist auch schon außergewöhnlich, aber eine volle Halle ist so oder so eh immer geil. Die Stimmung war super.
Das kann ich mir vorstellen. Kannst du dich noch dran erinnern, wie die Stimmung in der Halle nach Schlusspfiff war? War da Ruhe im Karton oder?
Ja, die ganze Halle war erstmal ein bisschen geschockt, weil es ja erstmal auch sehr lange sehr gut für die Belgier aussah. Aber die ganze Halle ist so ein bisschen in Schockstarre gefallen mit Abpfiff. Aber ich glaube, die Belgier haben es dann nächsten Tag durch den Bronzemedaillensieg so ein bisschen der Halle nochmal was zurückgegeben und haben damit auch nochmal einen Erfolg fürs belgische Hockey sammeln können.
Und dann kam das Finale. Ihr habt ja überraschend gegen Polen gespielt. Hattet ihr die vorher auf der Rechnung oder war das nur für uns überraschend?
Nee, für uns war es nicht so super überraschend. Also das ganze Turnier über verlief sehr, sehr merkwürdig. Es war am Samstagmorgen, konnte, glaube ich, von der anderen Gruppe alle fünf Teams konnten noch ins Halbfinale als Erster und der Erste konnte noch absteigen. Also es war ganz verrückt, deswegen konnten wir uns auf nichts richtig einstellen. Und die ganzen Spiele waren irgendwie auf Messerschneide. Aber dass Polen sich am Ende gegen Österreich durchsetzt, natürlich war man es nicht so gewohnt von den letzten Jahren. Die Österreicher waren auch mit einer leicht geschwächteren Truppe als die letzten Jahre da. Und die Polen haben das irgendwie eiskalt ausgenutzt. Also die haben das gut gemacht. Und die Polen wie die Belgier, auch wenn auch immer besser in der Halle, haben echte Hallenspezialisten dabei. Und ja, also so super überraschend kam es dann doch nicht. Es haben alle schon sich auch ausmalen können, wie es wäre, gegen die Polen im Finale zu stehen.
Wie war denn für das Finale euer Matchplan?
Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber wir wussten, dass die Polen tief stehen werden und es uns echt schwer machen werden, Tore zu schießen und dann selber durch ihre schnellen Konter kommen werden. Und dadurch haben wir probiert, einfach geduldig, solange es geht, selber Ballbesitz zu behalten, um dann die Polen mit Geduld dann clever auszuspielen und die paar Chancen, die wir haben, dann auch zu nutzen, was natürlich auch immer dazu gehört.
Das hat ja ganz gut geklappt. Also ihr habt ja am Ende 5-2 gewonnen, also 5 Tore geschossen, obwohl sie sich ein bisschen zurückgezogen haben. Klingt ziemlich deutlich. War es auch so?
Ja, also am Anfang war es sehr umkämpft, die erste Halbzeit, aber dann mit, ich glaube, es war irgendwann eine 2 oder 3 Tore-Führung, die wir hatten, sind die Polen dann auch so ein bisschen eingebrochen und haben dann auch nicht mehr ganz so den Glauben an den Sieg gehabt wie am Anfang des Spiels. Und dadurch war es dann am Ende nicht ganz so ein spannendes Spiel, glaube ich, mehr, weil sich das sehr abgeflacht hat. Wir haben unser Spiel weiter durchgezogen und noch 1-2 Tore geschossen und die Polen haben sich einfach so ein bisschen gewehrt dagegen. Aber ich glaube, da hat bei denen der letzte Wille noch zum Ausgleich, zum Sieg gefehlt und deswegen war das Spiel am Ende nicht ganz so auf Messerschneide.
Eine Sache, die jetzt bei euch beiden schon so ein bisschen durchgeklungen ist, ist, dass es bei der Hallen-EM auch mal mehrere Spiele an einem Tag gibt, was ja durchaus ungewöhnlich ist, wenn man das mit der Bundesliga vergleicht. Inwiefern muss man sich da vielleicht auch selbst ein bisschen dafür auf einstellen und umstellen?
Also erstmal spielen wir 4x10 Minuten und in der Bundesliga haben wir 4x15 Minuten. Es war schon intensiv und es war auch, muss ich sagen, gut anstrengend. Aber irgendwie, muss ich auch sagen, war es so, man hatte so viele Emotionen und es war so euphorisch, auch in dieser Halle spielen zu dürfen, dass man dann immer wieder, wenn man dann da war, war man, teilweise hast du auch vergessen, dass es derselbe Tag war. Zumindest war es bei uns so, bei uns, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben. Und deshalb hat das dann immer gut funktioniert und danach muss man natürlich irgendwie regenerieren, gut essen. Wir hatten einen super Physiotherapeuten dabei, der uns alle wieder fit gemacht hat. Und ja, es war einfach so vorgegeben und deshalb hat man sich damit so ein bisschen arrangiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es war schon gut anstrengend, sage ich.
Also ich glaube auch für die Spieler ist das ja alles nochmal ein bisschen anstrengender als für mich zum Beispiel hinten, der im Tor steht und das auch nicht jedes Spiel. Aber ja, ich glaube auch, dass die große Schwierigkeit bei so einem Turnier ist, mit mehreren Spielen an einem Tag, gerade mit dem Samstag, den wir Herren dieses Jahr irgendwie glücklich hatten, dass wir dann nur noch nur das Halbfinale abends hatten. Aber man halt auch mit Niederlage und Sieg an einem Tag manchmal umgehen muss, was halt auch total schwierig macht, wenn man zum Beispiel morgens ein Spiel verliert, Spiel unentschieden spielt, um dann sich dann quasi in der kurzen Zeit, die man dann im Hotel hat, sich zu besprechen und halt aus dieser Emotion der Niederlage des Tages auch wieder rauskommt, weil man weiß, man hat nochmal ein Spiel, was manchmal natürlich absolut helfen kann, aber was manchmal auch das Abendspiel dann total erschwert.
Wie sieht dann die Zeit zwischen den Spielen genau aus? Man lässt sich durchkneten vom Physio, macht man vielleicht auch noch mal ein paar Spielchen, um sich abzulenken, den Kopf freizukriegen. Was für Spielchen wären das dann zum Beispiel?
Also bei uns war es auch ganz viel Schlafen. Ganz viel Schlafen, Ausruhen. Also ich erinnere nicht, dass wir groß irgendwelche Spiele hatten. Ich glaube, die Zeit, die wir dann im Hotel waren, die 2 oder wenn man jetzt mal die Videobesprechung auslässt und die Spielvorbesprechung, hatten wir vielleicht 2 Stunden, 2,5 Stunden, die wir irgendwie im Hotel hatten. Und das war einfach wirklich Augen zu, runterkommen und eigentlich nichts machen.
Maximal. Also ich weiß, oder ich meine mich zu erinnern, unser Tag war wahnsinnig durchgetaktet. Also du hattest gefühlt keine Zeit für irgendwas. Und dann hattest du, wenn es wieder Richtung Spiel geht, ein bisschen Zeit. Und dann war immer die Frage, legt man sich jetzt nochmal hin, wacht man auf? Wir haben tatsächlich ein bisschen gespielt. Wizard war ganz groß im Rennen bei uns, als kleine Aktivierung. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder los zur nächsten Besprechung und Abfahrt in die Halle.
Hat man eigentlich bei so einem Turnier auch Zeit, mal Spieler und Spielerinnen von anderen Nationen kennenzulernen? Gibt es eine Players-Party zum Beispiel?
Ja gut, also die Players-Party und das Ganze kennenlernen, das ist dann eher nach dem Turnier dann, in den letzten paar Stunden, wo die anderen Teams auch noch da sind, sieht man sich vielleicht in einem Spiel mal, unterhält man sich, stößt mit einer Apfelschorle irgendwie an und lernt ein paar Leute kennen.
Ja, bei uns waren auch gar nicht alle Nationen im selben Hotel. Wir hatten ein paar Nationen bei uns, andere waren aber auch in anderen Hotels. Ein paar Spielerinnen, wie jetzt zum Beispiel von Österreich, kennt man ja auch, weil wir mit denen in einer Mannschaft spielen. Aber sonst hast du drumherum eigentlich keine Zeit, weil du bist in der Halle, direkt wieder Abfahrt ins Hotel, nächster Programmpunkt. Deshalb da nicht, sondern eher so wie Anton sagt, nach dem Turnier.
Wie sah es denn bei dir aus, Fenja? Bei einer Heim-EM waren Freunde und Familie in der Halle beim Endspiel und konnten mit dir anschließend feiern?
Es waren tatsächlich sehr viele Freunde und Familie da, was das für mich noch besonderer gemacht hat, für Deutschland spielen zu dürfen, aber dann auch irgendwie vor Freunden und Familie, die einen den ganzen Weg begleitet haben. Das war was ganz Besonderes und Emotionales. Und mit denen haben wir natürlich, oder ich auch, danach ja gefeiert in der Halle vor allem und ein paar nette Fotos gemacht.
Gab es auch eine gemeinsame Feier im HTAC für alle Europameister?
Die gab es leider noch nicht. Wird es bestimmt noch geben.
Nee, wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, das ist absolut jetzt der richtige Ort, um es mal anzusprechen, dass wir davon eine erwarten noch. Dass wir auf jeden Fall noch eine brauchen.
Ich wollte es eigentlich nett formulieren, aber ich gebe dir recht.
Neues vom Hamburger Hockeyverband.
Liebe Hockeyfreunde, am 18. und 19. Mai 2024 findet das Feldhockey Final Four der Damen und Herren in Bonn statt. Die 8 besten Teams Deutschlands spielen am Pfingstwochenende um den blauen Wimpel auf der Anlage des Bonner THV. Sichert euch euer Ticket für dieses sportliche Highlight.
Ja, das Hockeyjahr ging aber munter weiter. Gerade für dich, Anton, nach der EM gab es sofort den Europacup mit dem HTAC, mit den ersten Herren. Was ist das genau für ein Turnier und wie habt ihr euch dafür qualifiziert?
Der Europacup besteht aus den Siegern der jeweilig teilnehmenden Länder. Was das alles für Länder jetzt sind, weiß ich gar nicht genau aus dem Kopf. Aber man qualifiziert sich durch den Sieg der eigenen Liga und das war bei uns ja der deutsche Meistertitel 2023, letztes Jahr. Und somit qualifiziert man sich dann auch fürs Folgejahr für den Europacup-Pokal.
Ist dann da der Ablauf ähnlich wie bei einer EM mit der Nationalmannschaft? Hat man auch mehrere Spiele am Tag oder wie sieht es da aus?
Das ist quasi genauso identisch. Man hat das Turnier Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. 4x10 Minuten jeweils das Spiel und an zwei dieser ersten drei Tage hat man zwei Spiele und an einem Tag hat man nur ein Spiel.
Verändert sich eigentlich irgendwas bei der Herangehensweise, auch taktisch, wenn man kürzere Spiele hat mit 40 Minuten und nicht wie mit 60 Minuten in der Bundesliga?
Nee, eigentlich nicht. Dadurch, dass man halt auch, wie wir vorhin schon irgendwie angerissen hatten, dass man halt auch zwei Spiele am Tag hat und deswegen eher nochmal wo einspart, wenn nötig, an Kraft für manche Spieler, anstatt nochmal rauszupowern, weil man sich denkt, es sind nur 4x10. Aber dadurch sind halt, wie gesagt, diese zwei Spiele am Tag, die sehr anstrengend sein können.
Anton, dann müssen wir auch über das Finale sprechen, was aus sportlicher Sicht ein Erfolg war. Sieg im Penalty-Shootout gegen die Niederländer aus Den Haag in Wien. Und dann aber auch im Moment des Sieges für dich auch ein ganz bitterer Rückschlag.
Ja, wie du gerade erwähnt hast, echt ein super, super spannendes und umkämpftes Finale, was wir dann am Ende im Penalty auch, glaube ich, verdient gewinnen. Ja, im Moment der ganzen Euphorie und des Jubelns, als Michi Körber den letzten Penalty reinmachte, hatte ich mir fest vorgenommen, als Erster bei ihm zu erscheinen und ihn freudig anzuspringen. Und ja, das ist irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich habe mir leider das Knie verdreht und das Kreuzband innenmann gerissen und wurde jetzt auch schon operiert. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich bald wieder auf dem Platz stehe und genau.
Was heißt das genau für dich jetzt, für das Jahr, für die Feldsaison? Wann darf man dich wieder auf dem Platz zurück erwarten?
Also die jetzt schon begonnene Rückrunde nicht mehr und die dann Hinrunde, die ungefähr Ende August anfängt, wird auch sehr schwer. es ist ein Prozess, der offenbar seine Zeit braucht und der auch auskuriert werden muss, damit sowas bloß nicht nochmal passiert und man noch in der Zukunft viele weitere Jahre erfolgreich Hockey spielen kann oder zumindest die Chance dazu hat. Ja, das dauert auf jeden Fall ein bisschen. Ich glaube, dass die Feldsaison dieses Jahr erstmal nicht mehr realistisch ist und dann sehen wir weiter.
Inwiefern bleibst du trotzdem nah am Team dran? Kannst du da irgendwie als Unterstützer irgendwie begleitend helfen?
Ja, das ist ja immer so, wie man sich das selber auch hinlegt. Also ich probiere so viel es geht, da zu sein, mal bei Trainingsspielen, mal beim Training vorbeizugucken und auch die ganzen Bundesligaspiele auf jeden Fall dabei zu sein. Und bin natürlich auch über WhatsApp, über Telefon mit Spielern immer wieder im Austausch, wie es denn gerade so läuft. Ich rede mal mit dem Trainer auch mal. Also ich schaue schon, dass ich ganz nah am Team dranbleibe und da auf jeden Fall nicht den Anschluss verliere.
Anton, du hast ja jetzt leider zwangsläufig ein bisschen mehr Zeit für all das im Leben jenseits des Hockeys. Wir haben euch jetzt sehr sportlich kennengelernt. Aber erzählt doch mal ein bisschen über euch persönlich. Was macht ihr? Was bewegt euch?
Persönlich, ja klar, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit für viele andere Sachen, die ich vorher natürlich nicht machen kann. Es wird auch sicherlich so kommen, dass ich jetzt mal im Urlaub bin dieses Jahr. Vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber natürlich sind so sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Skifahren, die fallen natürlich somit auch weg erstmal dieses Jahr. Aber ja, sonst stecke ich gerade noch hoffentlich in den letzten Zügen meines Studiums fest.
Was studierst du?
Medieninformation an der Hochschule für angewandte Wissenschaft hier in Hamburg. Und ja, bin da gerade, wie gesagt, in meinen letzten Klausuren und dann hoffentlich auch schreibe ich bald die Bachelorarbeit und dann ist das auch mal vom Tisch und dann schaue ich, wie es weitergeht. Da bin ich mir noch etwas unschlüssig.
Danach kann wahrscheinlich erstmal der Urlaub gebucht werden.
Danach wird auf jeden Fall erstmal der Urlaub gebucht und zwar ohne Rücksicht auf die Vorbereitungen, da ich die sportliche ja eh leider nicht wahrnehmen kann. Und ja, mal sehen, wo es mich hintreibt.
Das heißt, das ist noch offen?
Ja, noch nicht. Also es ist noch nicht ganz klar, aber die italienische Küste ist auch nicht schlecht, eigentlich auch ganz schön. Aber ich kann mir auch viele andere Sachen vorstellen. Da muss jetzt erstmal geschaut werden.
Da wird dir bestimmt was einfallen. Wie sieht's bei dir aus, Fenja? Auch dein Leben besteht nicht nur aus Hockey.
Das stimmt. Ich arbeite und das auch schon ein paar Jährchen. Ich arbeite bei BDO in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und arbeite da im Employer Branding und bin hier quasi um die Ecke unten in der Innenstadt.
Nicht weit weg vom Mittelweg.
Hey! Time out. Finanzwissen.
Ist Gold eine glänzende Anlageidee? Der Goldpreis hat neue Höchststände erreicht und wird in vielen Medien entsprechend gefeiert. Das vermeintlich krisenfeste Gold kann aber niemals eine breit gestreute ETF-Aktienanlage ersetzen, sondern höchstens ergänzen. Denn Gold hat auch in Krisen bis zu 25% an Wert verloren und hinkt langfristig dem breiten Aktienmarkt bei einer ähnlichen Spannungsbreite deutlich hinterher. Ein Tipp: Wer Gold als emotionalen Anker haben möchte, bitte nur 5-10% des Anlagevermögens investieren und in guten wie auch in schlechten Zeiten daran festhalten.
Dann würde uns, glaube ich, abschließend noch einfach mal interessieren, was macht für euch eigentlich die Faszination am Hockeysport aus?
Also ich glaube, bei mir hat das wahnsinnig viel auch mit dem Verein zu tun. Ich bin, seitdem ich 4 bin, im HTRC und das auch schon, also eigentlich auch durch meine Familie. Deshalb bin ich auch zum Hockey gekommen und der HTRC ist für mich wie mein zweites Zuhause und ist eigentlich auch wie Familie. Und ich glaube, das ist was der Sport an sich, also mit dem Verein einfach zusammen ist. Und das ist das, was für mich ganz besonders ist. Und ich glaube, da spreche ich auch für Anton, weil für uns ist es eine Riesenehre, für den Verein spielen zu dürfen. Und natürlich ist Nationalmannschaft das i-Tüpfelchen, aber für meinen Verein spielen zu dürfen, hat einen riesengroßen Stellenwert und deswegen habe ich dich angesprochen. Anton und ich sind ja beide Urgesteine des HTRCs, nenne ich es mal, und sind quasi da reingeboren.
Ja, ich kann mich da, wie Fenneker gesagt, auch nur anschließen. Erstmal ist natürlich die Faszination am Hockeysport, wie genau ich die beschreiben soll. Man findet halt Gefallen an einem Sport. Nein, aber es ist in erster Linie der Club, es sind die Menschen, mit denen man sich jeden Tag umgibt und die Menschen, mit denen man sich auch wieder jeden Tag umgeben will. Und das ist echt was einen irgendwie total die Lust an diesem Sport behält. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste an dem Ganzen.
Bist du auch durch die Familie da reingerutscht?
Ja, ich bin auch quasi durch die Familie so ein bisschen in den Hockeysport reingerutscht. Mein Onkel war lange Bundesliga-Torwart auch beim HTRC und dadurch bin ich da dann reingeraten.
Heißt, mit dem gab es auch früher viel Privattraining?
Nee, das gab es dann auch nicht mehr. Da hat er auch schon ein bisschen länger aufgehört. Aber Zum Beispiel habe ich durch den meine erste Rüstung bekommen, meine erste Torwartausrüstung, und durch ihn wurde ich natürlich auch zu den ersten Trainings, Kindertrainings dann geschliffen.
Super, dann vielen Dank euch beiden. Nochmal Glückwunsch zu den tollen Titeln, die ihr geholt habt. Viel Spaß auf dem Feld. Natürlich erstmal dir, Fenja. Anton, dir gute Besserung. Viel Erfolg auf dem Weg zurück. Und dann sage ich danke auch dir, an dich, Dennis. War wieder sehr schön mit dir.
Hat mir auch wieder Spaß gemacht, Ferdi. Danke natürlich an Fenja. Und an Anton.
Dankeschön.